Guten Morgen, es ist Samstag, der 1. August 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für dumme Redensarten, schlechte Witze und alles andere, was Fritz Stombrecht zuverlässig wieder zum Weinen bringen wird. Mein Name ist noch immer Paul Brandenburg und auch meine übliche Bitte, die kennt ihr, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures sauer verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Damit wähle ich meine sehr bevorzugte Runde und freue mich aus Berlin endlich wieder den Gründer und Vorsitzenden der Good Governance Gewerkschaft und unverbesserlichen Grundgesetzromantiker Marcel Lute im Haus zu haben und aus Österreich natürlich die Frau, die mir noch jede Romantik austreibt, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Guten Morgen.
Tja, eine ganz wichtige Frage heute aus Gründen, aus guten Gründen. Wie steht ihr, bitte mit kurzer Antwort, wie steht ihr zu Mallorca? Das ist ja eine Hassinsel, wie Sylt auch, ne? Man liebt sie oder man hasst sie. Mallorca, ja oder nein? Mit bitte um kurze Antwort, lieber Marcel.
Definitives Ja zu Mallorca. Ich habe es nur jahrelang nicht geschafft, hinzukommen.
Super. Melina?
Absolut.
Richtige Antwort. Sehr gut, danke. Gut, ihr wusstet natürlich auch gar nicht, warum ich frage, ihr beiden. Der Grund ist natürlich der Freihafen 2026 Mallorca, für den ich hier rückhaltlos werbe und euch alle da draußen herzlich einlade. Freihafen.live, das ist unsere neue Site für die hoffentlich Konferenz des Jahres, für das Treffen des Souveräns, also von euch, mit euch und auch uns. Zugesagt haben bisher unter anderem Tom Lausen, Achim Winter, Michael Main und Boris Brandt. Auch Markus Heinz schaut vorbei und das Team von paulbrandenburg.com ist natürlich auch da, zu dem ich dann auch gehöre. Am 31.10. und 1. November, das ist ein Freitag, Quatsch, also ein Samstag und ein Sonntag, da findet diese Konferenz statt in der Nähe von Palma de Mallorca und der Plan ist, dass ihr auf die Bühne kommt, dass ihr die Zuschauer, Zuhörer der freien Medien und ja vor allem auch Skeptiker der Staatsmedien auf die Bühne kommt und eure besten Tipps, Tricks, Erfahrungen und all das berichtet, das euer Leben souverän macht, was euch unabhängig macht und anderen helfen kann. Das kann reichen vom effektiven Fälschen von Impfpässen, die ich da vorstellen könnte, aber nie dazu aufrufen würde, bis eben zum Abschalten von irgendwelchen SIM-Karten in Autos, die nach 2015 gebaut wurden. Was auch immer ihr zu berichten habt, was anderen hilft, geht auf freihafen.live, beschafft euch ein Ticket und ja, wenn ihr Lust habt, bewerbt euch, um selbst auf die Bühne gehen und genau das vorzustellen. Da sollen eben nicht die üblichen, ja, sogenannten Stars der Szene die Show sein. Es ist keine Händeschüttel- und Fanboy-Veranstaltung, sondern etwas, wo wir endlich mal alle zusammenkommen und uns gegenseitig kennenlernen können. Freihafen.live hat ab dem 1.8. ab heute alle Infos und Tickets. Und ihr beide, liebe Melina und lieber Marcel, ihr seid natürlich auch sehr herzlich eingeladen, dabei zu sein. Vielleicht kriege ich euch ja noch weich geklopft.
Freischärler in den Freihafen.
Genau. So sieht's aus. Genau, ja. Endlich mal nicht Politik und Schwermut und was alles schlecht ist und was nicht klappt. Wir wissen's ja auch schon und wir haben's ja auch schon gesagt. Wir sagen's ja auch gleich wieder. Aber da soll's mal wirklich drum gehen, endlich echte Leute kennenzulernen. Deswegen vor Ort. Video und Audioverbot, also man kann Fotos machen in Fotowandecken und so, aber niemand, der da hinkommt, auf der Bühne steht, wird gefilmt und landet im Netz oder sonst wo, weil es wirklich mal einfach live ist, echtes Leben, analog und so. Sich kennenlernen, Hände schütteln und nicht im Netz landen damit, das ist der Plan.
Das klingt ja wie eine Loge.
Ja, stimmt. Das ist wie eine Geheimveranstaltung.
Ja, geheim.
So geheim, dass wir sie hier ansagen und wissen, dass die Hassstaatsanwaltschaft zuhört und dass alle möglichen Ministerien, die können dann auch herzlich gerne kommen, wenn ihr zahlt. Ja. Aber es ist eben so, wer die Karte kauft, der stimmt den AGBs zu und sagt, nee, da wird keiner gefilmt aus der Hüfte und landet dann im Netz oder so. Nicht, weil sie geheim bleiben sollen, sondern weil einfach nicht jeder Mensch Lust hat, ja, mit seinem Auftritt irgendwo vor einem Publikum, Millionenpublikum zu landen, sondern die wollen eher unter sich bleiben und das respektieren wir so. Und wollen einfach für Gesprächsatmosphäre sorgen. Ja. Ja, also, vielleicht sehe ich euch ja auch. Zwinker, zwinker. Mal sehen, ne?
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Bis dahin haben wir was zu besprechen, jede Menge unschöne Sachen und mal sehen, was von Spanien bis dahin auch noch übrig ist, muss man fast sagen, denn tatsächlich scheint sich in den letzten Stunden vor diesem Samstag in spanischen Exklaven in Nordafrika etwas wirklich zu manifestieren und zu eskalieren, was wir in Deutschland schon lange laufen haben. Die Ereignisse überschlagen sich, um eine alte und in dem Fall sehr angebrachte Phrase zu benutzen, denn Zehntausende muslimische Invasoren stürmen in diesen Augenblicken, da wir sprechen, die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla Mittelmeer in Nordafrika. Die staatliche Tagesschau spricht von hunderten Migranten und gendert natürlich ihren Euphemismus auch noch, während nicht nur Björn Höcke auf X spekuliert, dass diese Invasion keine Spontanaktion sein kann. Tatsache ist, die spanische Ministerium für Inneres hat bisher offiziell bekannt gegeben, dass es rund 50.000 vorwiegend marokkanische illegale Einwanderer über den Seeweg und den Landweg über seine Grenzanlagen hat laufen lassen. Die wurden einfach überrannt nach Auskunft der Guardia Civil und jetzt schickte die Zentralregierung auch das Militär. Melina, die Bilder sind doch recht eindrücklich. Du hast sie sicherlich auch gesehen. Da rennen, kann man sagen, nicht unbedingt Frauen und Kinder über die Straßen, sondern vorwiegend junge Männer über Grenzanlagen.
Ich habe Frauen gesucht und nicht gefunden. Ja? Also 50.000 Männer, die in eine Stadt mit 83.000 Einwohnern einfallen. Und vorgestern Abend haben sie sich dann Schlachten mit der Polizei geliefert. Also die nehmen diese Stadt auch noch völlig auseinander. Aber ich meine, die Spanier sind im Grunde auch selber schuld. Das muss man sich mal vorstellen. Also Spanien ist ja eh schon ein beliebtes Land, weil man da schnell legalisiert wird als Illegaler. Ja. Und dann beschließt der oberste Gerichtshof, dass keiner, der an Land schwimmt, mehr ohne Einzelprüfung zurückgebracht werden darf. Erstaunliche Begründung, schwimmende Anreisende überwinden kein Grenzsicherungsexamen. Deswegen darf man sie nicht, also Pushbacken quasi. Ja. Also ich meine, das ist wirklich selbstgemacht. Also ja. Erstaunlicherweise, vor 3 Tagen gab es einen Artikel in der Maghreb Post darüber, dass Marokkos König knapp 1.800 inhaftierte Straftäter begnadigt hat, also anlässlich des Throntags.
Und jedes Jahr, genau, macht er das. Ja.
Man fragt sich, wo die jetzt wohl sind. Es gibt nämlich Videos, die sollen zeigen, ich bin da vorsichtig, wie diese Begnadigten unter Eskortierung der marokkanischen Polizei an die EU-Grenze gebracht werden.
Das würden die nie tun.
Um dann nach Ceuta zu schwimmen. Ob das echt ist, das weiß ich nicht. Der Move wäre aus marokkanischer Sicht schon zu verstehen. Ja? Also die sind sich nicht immer grün mit den Spaniern. 2021 waren sie auch schon mal mit der spanischen Außenpolitik unzufrieden und da kamen dann 6.000 nach Ceuta. Jetzt haben sie ein bisschen aufgerüstet. Also ich war ja häufig in Marokko und vor allem in Marrakesch und ich habe dort sehr viele sehr nette, freundliche Menschen getroffen, auch gut ausgebildete. Die wollen gar nicht nach Europa. Ja. Also die wirklich gut Ausgebildeten sind, die fühlen sich da auch wohl in ihrem Land. Das sind dann die anderen, die eben nicht sonderlich hilfreich sind. Und du hast ja vorhin gesagt, das läuft wohl alles nicht spontan ab. Nein, das ist also man hat jetzt inzwischen rausgefunden, dass diese Aktionen über Facebook-Gruppen koordiniert und organisiert werden. Das ist schon ganz interessant. Also und ich meine, Italiens Regierungschefin Meloni hat jetzt einen populistischen Twist gemacht. Sie hat gesagt, jetzt werden die Schengen ausgesetzt und wir werden die Grenzen kontrollieren.
Frankreich auch. Frankreich
hat das auch angekündigt. Ja. Aber ich frage mich, wie die das machen wollen. Also gerade Frankreich hat es, ja, Frankreich hat es immer schon da relativ, also zumindest von Italien nach Frankreich gemacht, ja. Aber natürlich kommen auch da die Leute durch. Aber wie es in Italien funktionieren soll, das kann ich mir definitiv nicht vorstellen.
Tja, ja, was die Spontanität in Anführungsstrichen angeht, Marcel, da reichen ja wie üblich die Spekulationen von bis, da sagen die einen, das ist der Kalergi-Plan. Gerade noch hat Spanien Israel kritisiert und Marokko hat traditionell enge Verbindungen zu den USA und Israel ist quasi israelisch kontrolliert, das ist eine israelisch kontrollierte Invasion. Andere weisen darauf hin, dass Spanien ja gerade, wie Melina schon sagte, selber Millionen, wirklich über 1 Million Illegale naturalisiert hat und das Ganze vielleicht einfach auch hausgemacht ist. Die Frage ist aber schon, wer koordiniert sowas irgendwie? Also wie kann sich so etwas so koordinieren, dass es dann so scheinbar plötzlich losbricht? Und was ist dein Take, was die Spontanität angeht?
Ich habe mal von Medizinern gelernt, dass man keine Diagnose stellen soll oder jedenfalls keinen großen Aufwand in die Diagnostik stellen soll, wenn man keinen Therapieansatz hat. Insofern ist die Frage, wo kommt das jetzt ganz konkret her, aus meiner Sicht nicht die wirklich entscheidende. Die entscheidende Frage ist, warum ist niemand vorbereitet? Das ist ja in der Tat nicht das erste Mal. Und wenn ich jetzt lese, wir haben was, sage und schreibe, 200 Polizeibeamte und 60 Soldaten nach Ceuta entsandt, gegen 50.000 Leute, die mit Gewalt Grenzsicherungen überwinden, die also das, was letztlich einen Staat ausmacht, neben dem Staatsvolk, eben halt die Staatsgrenzen und die Rechtsdurchsetzung im eigenen Staatsgebiet, das komplett außer Kraft setzen. Und mein Rechtsempfinden sagt eigentlich, das ist eine Art kriegerischer Akt. sei. Wenn man da genau hinguckt, stellt man fest, nein, das ist es völkerrechtlich nicht. Mit der meines Erachtens relativ schwachen Begründung, dass die, die dort die Grenzen überwinden, nicht bewaffnet seien. Jetzt ist die Frage, ja, wenn es aber doch so leicht ist, an Waffen jeder Art, jedenfalls alles, was da ausreicht, auch um Straßenschlachten durchzuziehen, an Waffen jeder Art in Europa zu kommen, dann kann es meines Erachtens nicht darauf ankommen, ob die irgendwas dabei haben oder nicht. Also das Erschütternde ist, das ist eben halt auch einer der vielen Konstruktionsfehler der Europäischen Union, dass kein Schutz der Binnengrenzen gewollt ist und ein Schutz der Außengrenzen gleichzeitig der völligen Beliebigkeit überlassen ist. Also
Fehler,
wofür macht man
Marcel,
es dann?
Entschuldige. Fehler hieße ja, dass man das nicht gewollt hat. Ich bin ja mittlerweile Überzeugung, offenkundig, also so oft, wie es jetzt passiert, ja. Wenn eine Sache immer und immer und immer und immer wieder passiert, dann, und es ein Fehler war, dann kann ich den ja korrigieren zwischendurch. Es ist jetzt so oft passiert, dass dieser Fehler in Anführungsstrichen aus meiner Sicht doch gar kein Fehler mehr sein kann.
Naja, das kommt natürlich immer darauf an, auf welcher Ebene man schaut und was gewollt ist. Also die Aufgabe eines jeden Parlamentes ist es, das eigene Staatsvolk zu repräsentieren, dessen Interessen durchzusetzen. Dann läge der Fehler bei dem Staatsvolk, das sich ein Parlament zusammengewählt hat, das seine Interessen nicht durchsetzt. Oder das Parlament will das Ganze durchsetzen, hat aber eine Regierung gewählt, die Interessen nicht durchsetzt. Dann liegt da der Fehler. Aber irgendwo gibt es jedenfalls einen Fehler bzw. einen Irrtum. Wenn der eben halt auch nur daran liegt, dass man im Glauben, dass die tatsächlich die eigenen Interessen vertreten, die falschen Leute gewählt.
Sehr diplomatisch.
Ich habe noch eine kleine Frage an Marcel. Ich dachte immer, Marcel, dass man erst eine Diagnose haben muss, bevor man die Therapie aussucht.
Ja, aber ein weiter Diagnostizieren, also beispielsweise sowas wie ein großes Bild machen, wo man weiß, dass dieses oder jenes nicht therapierbar wäre. So habe ich mal gelernt, das macht man nicht, weil was nützt mir die Erkenntnis, wenn ich dagegen nicht behandeln kann, oder Paul?
Ich habe es mir extra geklemmt, da einzusteigen. Weil es jetzt nicht gut für dich ausgeht, Marcel. Nein, also eine abschließende, eine definitive Diagnostik, die willst du in der Medizin, auch wenn die Prognose dann schlecht ist oder die Therapie fehlt. Aber eine eindeutige Zuordnung der Krankheit, das auf jeden Fall, was du vielleicht meintest, machen wir es mal so, ist, dass man keine unnützen Untersuchungen macht, wenn man nicht einen konkreten Anlass hat und konkreten Nutzen, daraus eine Erkenntnis zu schließen. Also beispielsweise beliebige Scans, CTs des Kopfes oder andere Organe, was ja unseriöserweise viele anbieten, so, ne? Also allgemeines Durchchecken bei beschwerdefreien Menschen. Das ist Humbug, weil man dabei Zufallsbefunde hat, die man dann nicht therapieren kann und sollte. Aber eine definitive Therapie und Diagnose, und so interpretiere ich dich mal, um sinnvoll vorzugehen, die braucht man natürlich. Aber ich stimme dir völlig zu. Also die Frage, was genau steckt dahinter, ist absolut sekundär. Wenn das Dach brennt, dann willst du nicht wissen, wo ursprünglich mal das Feuer als erstes Mal zu den Menschen kam, sondern du willst es erstmal löschen. Und insofern ist da ja gar kein Dissens, was den Inhalt angeht. Und was die Fehlerfrage oder die Absicht angeht, naja, das stellen wir uns ja dieser Tage in Deutschland und speziell in Berlin, dem Ort, dem du ja ein Spezialist für innere Sicherheit bist, ja nun ganz besonders, Marcel. Denn wenige Tage bevor jetzt diese Invasion in Ciutat Milia losgeht, da kam es mal wieder zu dem üblichen, geradezu prototypischen oder archetypischen Anschlag eines Islamisten. Da ist nämlich ein Abdullah B., Abdullah Balut soll der Täter heißen, angeblich mit einem gemieteten weißen Van in den Christopher Street Day gefahren, also in die Parade des Christopher Street Days, und hat eine Person direkt getötet, 14 sollen verletzt sein. Der vermutliche Täter, der hinterher als mit seinem Foto und seinem Namen schnell öffentlich wurde, ist dann kurze Zeit darauf von einem Sondereinsatzkommando der Berliner Polizei erschossen worden. Angeblich, so vermeldet es die Polizei, in einem kleinen Garten in Spandau. Es gibt Videos und Audioaufnahmen dieser Exekution, muss man sagen. Mehrere Schüsse, die in weiten zeitlichen Abständen hintereinander fielen, weil der Mann die SEK-Beamten angeblich mit einem Messer angegriffen hat. Ich selber, der von SEK-Beamten überfallen angegriffen wurde, kann sagen, diese hätte ich nicht mit einem Messer sinnvoll angreifen können, weil sie in Körperpanzern und mit Schilden vor mir standen. Ich persönlich, Marcel, kann mir nicht erklären, wie eine Tötung notwendig ist, wenn ein Mann mit einem Messer SEK-Beamten angreift. Für mich ist das bis zum Beweis des Gegenteils eine Exekution.
Ja, da kann ich dir zunächst einmal nicht widersprechen. Ich möchte allerdings zunächst noch einen Punkt vorher ansetzen. Also ich bin ja quasi innenpolitisch sozialisiert worden in Berlin mit dem Anschlag vom Breitscheidplatz. Und als ich die ersten Meldungen zu diesem CSD-Anschlagsszenario hörte, Das sind also 1:1, inklusive eben halt auch der Vorwarnung, die es gab, etc. pp., ist es ein sehr, sehr ähnliches Verfahren. Und ich habe noch in der Nacht kommentiert, weil irgendjemand mir schrieb, ja, bestimmt wird er dann auch irgendwo in Italien von Carabinieri erschossen. Also glaube ich nicht. Der muss ja gar nicht nach Italien. Ja, und in der Tat, ist es genau das gleiche Szenario wie das, was ich vor gut 10 Jahren bereits auch gegenüber dem Generalbundesanwalt im Innenausschuss kritisiert habe. Wir haben in Deutschland nun mal die absurde Konstruktion, dass bei einer Straftat gegen tote Tatverdächtige nicht ermittelt wird. Und wenn ich mich nun einseitig darauf festlege, dass es genau diese eine Person war und auch ansonsten kein weiterer. Aber der ist es auf jeden Fall auch gewesen, trotz Unschuldsvermutung und fehlender Verurteilung. Der war es. Und der ist dann praktischerweise tot. Dann gibt es kein Ermittlungsverfahren. Dementsprechend gibt es auch keinerlei Feststellung, wer den zu der Tat getrieben hat, ob er überhaupt die Tat begangen hat. Das muss man einmal Grundgesetzromantik objektiv sagen. Das steht erst dann tatsächlich in einem Rechtsstaat fest, wenn es ein Urteil gibt, in dem das drinsteht. Und für ein solches Urteil würde ich mich alleine deshalb interessieren, weil da eben halt auch was zum gesamten Tatgeschehen und zum Vortatgeschehen feststehen würde. Im Moment folgen wir hier gerade einem medialen Narrativ, das dann eben halt praktischerweise damit endet, dass die losen Enden verknüpft sind. Der, auf den man sich trotz fehlenden Urteils als alleinigen Täter festgelegt hat, ist tot. Und damit ist die Sache ja dann irgendwie zu vergessen. Nein, das ist sie auf keinen Fall, was das konkrete Einsatzgeschehen angeht. Ich bin ja auch Sportschütze. Ich trainiere interessanterweise vielleicht, also Tennis zu haben, auch mit Polizeibeamten, die berufsmäßig Vielschießer sind. Ich habe ja damals auch die Schießstandaffäre der Berliner Polizei intensiv. Es ist natürlich in einem hektischen Einsatzgeschehen, wenn du irgendeine Zweierstreife hast, die zweimal im Jahr schießen gehen und da ihre 30 Schuss machen, dann sind die nicht in der Lage, bei so einem sehr bewegten Szenario, jemand rennt mit dem Messer irgendwo hin oder rennt auf und ab oder sonst irgendwas, dann ist dieses, oh, warum haben sie den denn nicht in den Fuß geschossen? Quatsch, das können die nicht. Aber die Vielschießer, die in der Regel wöchentlich trainieren, die problemlos mit einer Handfeuerwaffe auf 25 Metern von 100 möglichen Punkten 90 erzielen.
Und
Die sind
die
selbstverständlich
gleichzeitig stichsichere Körperpanzer tragen, ja, das kommt bei einem Messerangreifer noch dazu.
auch das, ich meine, auch da hast du natürlich immer Schwachstellen und so weiter. Und man kann immer sagen, oh ja, also je nach Szenario, die waren in Furcht, Schrecken, Verwirrung, fiel erstmal nichts anderes ein. Aber tödlich zu schießen, gleich mehrfach tödlich zu schießen. Da gehört auch eine ganze Menge an, ich sag mal, wenig nachvollziehbarer Aufregung dazu. Weil natürlich kann ich dem ins Bein schießen. Das kann ich, das kann auch jeder, der jetzt nicht so schlecht schießt wie der durchschnittliche Berliner Streifenpolizist. Das kriegst du auch in so einem Szenario hin. Aber jetzt kommt ja noch was hinzu. Wir haben ja nicht die Situation, dass plötzlich aus einer, weiß ich nicht, Kneipenschlägerei in einer Bar einer raushüpft mit einem Messer und auf die Beamten zustürmt. Sondern wir haben ja einen ganz gezielt präzise vorbereiteten Zugriff. Und genau das ist das, was das SEK und das MEK täglich trainiert. Und auch da ist mir deshalb nicht nachvollziehbar, wir haben viele Diskussionen auch bei Taser etc. pp. Geführt in meiner Zeit im Innenausschuss. Es hätte eine Vielzahl von nicht tödlichen Mitteln gegeben. Und insofern ist das etwas, wäre ich noch in diesem Parlament. Wie gesagt, natürlich erfordert das einen Untersuchungsausschuss. Und zumindest solange ich Bürger dieses Landes bin, muss man eins feststellen, es erfordert eine Staatsanwaltschaft, die natürlich intensiv und idealerweise unter den Augen der Öffentlichkeit wirklich ermittelt.
In Berlin, ja, lustig.
Ich sage, was die Anforderung
Ja,
ist. Ich
schon klar,
sage
schon
nicht,
klar.
dass es so passiert. Sie
Schon
sind
klar.
politisch weisungsgebunden, die
Klar.
Staatsanwälte, zum Guten wie zum Schlechten und im besten Deutschland aller Zeiten eher zum Schlechten.
Und Milena, das Irre ist ja, dass wir genau so einen Fall ja gerade schon mal hatten, ne? Fatih G. hat genau den gleichen Effekt, ja? Die Geschichte von Stade, der Sechsfachmörder von Stade, dessen angeblicher Selbstmord führt ja zu genau dem, was Marcel auch gerade gesagt hat. Der Einstellung jeder Untersuchung, der Hauptverdächtige ist tot und damit wird die Fluchtwagenfahrerin, die zufälligerweise mit einem SPD-Politiker irgendwie liiert war und eventuell irgendwie mit dem Verfassungsschutz ja auch nicht mehr weiter untersucht und nicht mehr als Flüchtige ermittelt. Wie praktisch, oder?
Ja, super praktisch. So wird jetzt auch nicht, wie gesagt, nach den Auftraggebern, dieses Mannes in Berlin ermittelt. Ja. Aber wie verrückt dieses Land geworden ist, das sieht man ja auch gut. Die hatten ja einen zweiten Verdächtigen, der wurde ja kurzzeitig festgenommen. Ne? Also der Iraner Taimas S. Und der ist seit 2 Jahren ausreisepflichtig, hat eine ellenlange Strafakte, also von gefährlicher Körperverletzung, Bandendiebstahl bis zu räuberischer Erpressung. Jetzt konnte die Polizei ihm aber nicht nachweisen, dass er bei diesem Terrorangriff im Auto gesessen hätte, ja. Da haben die den einfach wieder freigelassen. Und der darf weiter sein Unwesen in Deutschland treiben. Also man könnte ja auch sagen, hey, du bist seit 2 Jahren ausreisepflichtig, dann schieben wir dich jetzt mal ab, ja. Aber es ist sowieso witzig, also was heißt witzig, aber wie die versammelte Linke, die jetzt natürlich ein Problem hat, also dass ausgerechnet ihre islamistischen Freunde, die sie ja quasi füttern die ganze Zeit, jetzt sie angreift, ja. Und ja, deswegen kann nicht der Islamismus schuld sein, genau, sondern die AfD.
Natürlich.
Schuld. Ja, genau. Da heißt es nämlich, ich habe mir da so ein paar Sachen notiert, die AfD hat die Islamisten aufgehetzt. Sehr komisch, ja. Oder Islamismus ist natürlich rechts. Ja. Es gab sogar die Wortschöpfung Rechtslamisten, ja. Und den Vogel abgeschossen hat die linken Politikerin Didem Aydurmus. Die hat geschrieben, der Anschlag ist nur ein weiterer Grund für ein AfD-Verbot.
Ja.
Vor der AfD hatten wir so einen Scheiß eigentlich nicht.
Ja.
Keine russischen Marionetten, die Terroranschläge verüben, damit die Faschos mehr Stimmen bekommen. AfD-Verbot jetzt. Also ja. Putin und AfD gleich beide auf einen Streich, ja. Also das ist schon ziemlich verrückt. Oder auch die Medien, wie die damit umgehen. Das ARD MoMA hatte auch ein sehr eindrucksvolles Wording. Der Täter, also der Islamist, der Terrorist, hieß bei ihnen durchgehend in einem Gespräch der junge Mann. Der junge Mann, ja. Und die, ich meine, und dann diese Politworthülsen, Gefährdern müsse man die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen. Ich meine, das ist möglich seit 2019 bei aktiven IS-Kämpfern, ja. Und man weiß, dass Hunderte mit deutscher Staatsbürgerschaft in den IS gekämpft haben. Jetzt rate mal, wie vielen die deutschen Staatsbürgerschaft aberkannt wurde.
2?
Ja.
Wirklich?
Scheiße, du hast es gelesen.
Nein, habe ich nicht, habe es wirklich geraten.
Es waren 2.
Ich bin halt Demokrat.
Ja, also die Gefährder, die bleiben, aber die anderen gehen. Habe ich eine ganz interessante neue repräsentative INSA-Umfrage. Danach planen über 8 Millionen Deutsche innerhalb der nächsten 5 Jahre auszuwandern. 14%, 8 Millionen.
Das ist schon ermutigend. Die Deutschen sind nicht ganz so dumm, weil die andere Seite der Medaille sagt, dass aktuell noch 17% der Deutschen dem Staat vertrauen würden. Da kann man natürlich sagen, was nur 17%? Ich sehe es natürlich genau umgekehrt und frage mich, wann diese 17% vielleicht wie Janosch Dahm eine Dachlatte auf den Kopf bekommen haben. Aber
die leben vom Staat, verstehst du? Das sind ja die.
Klar, es ist schon, ist der harte Kern derer, die da vom Staat lebt. Tatsache ist, den Republikaufpassern unserer Demokratie, den flüchten eben die Insassen immer weiter aus der Republik und das hat Folgen. Mit durchgeknallt ist auch unser Lieblingsmassenmörder Karl Lauterbach, der ja kurz nach diesem Terroranschlag erklärte, dass ausländische Einflussnahmen irgendwie zu diesem Attentat führten. Er schaue Richtung Russland. Er sei, das sei sehr auffällig, dass das unmittelbar vor Wahlen stattfand. Damit fand er dann selbst bei seinen Unterstützern wenig Anklang. Und herauskam ja auch, Milena, du hast es ja fast angedeutet, dass besagter Abdullah B. ja zum Hochadel der IS-Terroristen gehört, denn sein Vater sei da wohl aktiv. Und lustigerweise hatte Abdullah tatsächlich einen Tag nach der Tat ursprünglicherweise einen Termin, haltet euch fest, zum Deradikalisierungsgespräch mit einer staatlich finanzierten NGO namens Violence Prevention Network unter einem Mann namens Thomas Mücke, der regelmäßig mit islamistischer Werbung auffällt. So ist es im besten Deutschland aller Zeiten. So absurd und kaputt ist der Staat, dem immer noch 17% der Menschen vertrauen. Das schon irre. Interessanterweise oder interessant waren auch die Reaktionen im Ausland auf diesen Terroranschlag. Apollonius schreibt, Araber feiern Terroranschlag auf CSD in sozialen Medien. Gott möge den Täter reich belohnen. Die überwiegende Mehrheit der arabischen Nutzer von Facebook und dieser Kommentierungsnetworks feierten den Anschlag offen. Abdul Balut sei ein Held und Märtyrer.
Ja. Also selbst auf der arabischsprachigen Facebook-Seite der Deutschen Welle feiern alle 8000 Smileys unter einem Post, ja, also so Gelächter-Smileys. Also die Redakteure versuchen zu löschen, kommen aber nicht hinterher. Und da schrieb einer, also auf der Facebook-Seite der Deutschen Welle, Er wünsche sich, dass alle Teilnehmer des CSD getötet worden wären.
Wahnsinn.
Ja, der ist bestimmt von der AfD. Sofort verbieten.
Tja. Ja, es ist wohl Todessehnsucht, die diese Leute dort treibt. Anders kann man sich nicht wirklich erklären und anders kann ich mir nicht erklären, von was Boris Reitschuster hier berichtet. In diesem Fall von Afghanistan-Abschiebung, denn die gab es dann flugs danach. Immer wenn so etwas passiert, dann will Fritz BlackRock mit seiner Komplizentruppe natürlich Aktivismus zeigen und simulieren. Und deswegen gab es einen Afghanistan-Abschiebeflug und natürlich mal wieder eine Demo gegen rechts oder eine Demo gegen besagten Abfluss. Reitschuster schreibt, Demos für Täter schweigen vor Opfer. Bis auf einen waren alle Mehrfach- und Intensivtäter eben dieser Abzuschiebenden. Mit mehrfachen gefährlichen Körperverletzungen und Haftstrafen, Drogenhandel und tätlichen Angriffen. Trotzdem rief ein Bündnis gegen Rassismus zu Protesten gegen den Abschiebeflug auf. Steuerfinanzierte Aktivisten inszenierten Protest, staatstreue Medien halten die Kamera drauf. Und schon ist aus einer Handvoll Aktivisten ein gesellschaftliches Signal geworden. Ja, so geht's immer weiter, Marcel, oder? Du bist selbst ja ein Kenner dieser Afghanistan-Situation. Du bist, glaube ich, Vorsitzender der Deutsch-Afghanischen Gesellschaft und hast sicherlich eine differenzierte Meinung dazu.
Ja, richtigerweise war ich Vizepräsident der Deutsch-Afghanischen Gesellschaft und zwar bis zu dem Zeitpunkt, als ich der Neuen Züricher Zeitung ein sehr umfangreiches Interview über meine Sicht auf Afghanistan gegeben habe. Das ist jetzt auch schon wieder ein gutes Jahr, anderthalb her. Danach hatten wir zu große Differenzen über die Frage, ob man mit dem aktuellen Regime in Afghanistan zusammenarbeiten sollte oder nicht. Und seitdem bin ich auch nicht mehr Vizepräsident und das sehr gerne.
Das spricht für dich, Jan.
Ja. Also das Thema ist aber trotzdem eins, das mich also in mehrfacher Hinsicht berührt, nämlich auch etwas, womit ich mich in letzter Zeit intensiver beschäftigt habe, mit dem Thema der kognitiven Kriegsführung. Das ist das, was wir gerade ja erleben. Das, was du als Berichterstattungsanlass darstellst, in dem also das Regime selbst Medien darüber berichten lässt, was man denn da gerne hätte, ist ja nichts anderes als genau diese kognitive Kriegsführung, die die NATO beschreibt und von der sie explizit und ausdrücklich sagt, dass die nicht nur die Abwehr nach außen beinhaltet, sondern auch die Immunisierung nach innen, also sprich, dass die Bevölkerung eines NATO-Mitgliedstaats, wie zum Beispiel Deutschland, aktiv verstehen muss, durch kognitive Kriegsführung, also das heißt durch Medienmanipulation, aktiv verstehen muss, was für sie gut und richtig ist. Wir haben also hier die Exekutive in Gestalt, in dem Fall eben halt der NATO, die an verschiedenen Stellen durch das Kontaktieren von Multiplikatoren, wie zum Beispiel auch beim Herrn Lauterbach, der käme in Frage, weil er eine mediale Reichweite hat, weil er zu einem Regierungskreis, also einer Regierungskoalition gehört, den zum Beispiel zu kontaktieren, ob direkt oder indirekt, und ihm zu suggerieren, dass diese oder jene Botschaft jetzt wirklich hilfreich wäre, um das deutsche Volk vor Manipulation zu schützen. Und genau das, diese Form der Manipulation, findet dann eben halt statt. Sag, um Gottes Willen, ja, da werden die Leute abgeschoben, das ist ja ganz schlimm. Und guck mal, ja, Social Proof, andere Leute wie du und ich, die protestieren dagegen. Dann wird das wohl richtig sein, dagegen zu protestieren. Das ist das, was da stattfindet. Da muss ich ganz deutlich sagen, das findet nicht zufällig statt. Das findet auch nicht nur deshalb statt, weil diejenigen, die dort für Protest bezahlt werden, von denjenigen bezahlt werden, die davon profitieren, dass sie beispielsweise unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für aktuell 6.000 Euro monatlich betreuen, pro Flüchtling. Was also bei so einer netten Vierer-WG mal eben 24.000 Euro sind. Die haben natürlich auch das Geld dann, um es zu verteilen, um die Klaköre entsprechend zu bezahlen. Aber das ist nicht der eigentliche Hintergrund. Das ist eben halt nur ein Auswuchs des Problems. Der Hintergrund ist, dass tatsächlich die deutsche Bevölkerung verstehen soll, dass es ja eigentlich gar nicht so gut ist, jemanden abzuschieben. Genau das findet dort gerade statt und das ist nichts anderes als kognitive Kriegsführung der NATO gegen NATO-Mitgliedstaaten, in dem Fall gegen die deutsche Bevölkerung.
Tja. Ja, was sie auch selber, also was sie gerne machen, dass sie jemanden abschieben, der quasi mitten in der Ausbildung ist, ja, so ein toller Junge oder gerade die Ausbildung abgeschlossen hat, wo der Chef sagt, Mensch, den muss ich unbedingt behalten. Diese Leute werden dann abgeschoben, was keiner versteht, ja, ich auch nicht. Und dann sagt man, ja, schau mal, wie böse der Staat ist, der schiebt ab. Das fällt mir immer wieder auf. Da werden also Menschen geopfert, auch aufgrund dieser Propaganda. Und im Grunde unterstützt das ja das, was du, Marcel, gerade gesagt hast.
Ja, da werden echte Migranten werden rausgeschmissen und die Invasoren werden reingeholt. Genauso läuft eben die Umvolkung und das Regime, was dahinter steht und die Strippen zieht. Völlig ohne jeden Zusammenhang und weil natürlich gar nichts mit irgendwas zu tun hat in unserer Demokratie, steigen die Umfrageergebnisse für die AfD immer weiter. News schreibt, die AfD baut ihren Vorsprung vor CDU und CSU weiter aus. Im aktuellen RTL-NTV-Trendbarometer von Forsa erreicht die Partei 27%. Die Linke verbessert sich um einen Punkt auf 13 und liegt damit erstmals auch vor der SPD. Auch bei der zugeschriebenen politischen Kompetenz liegt die AfD vor der Union. Und weil, ich kann es nicht oft genug sagen, gar nichts mit irgendwas zu tun hat, da stößt der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier nun eine Debatte an, bei der Bodo Ramelow gleich ganz entschieden beipflichtet. Beide meinen nämlich, dass die Abschaffung der 5%-Hürde etwas dringend Nötiges sei. Ramelow sagte, wir können nicht mehr so weitermachen, sagte er wörtlich. Die Debatte um die Senkung der 5%-Hürde ist notwendig, das erklärte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das zufällig der SPD gehört. Zu weiten Teilen, ja, Milena. So viele Zufälle auf einmal, so ist es eben, das sind alles nur Zufälle, die haben irgendwie gar nicht mit irgendwas zu tun. Und zufällig fordert ja auch Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willigmann diese 5%-Abschaffung. Komisch alles irgendwie, ne?
Ja, aber da hat Alice Weidel einen interessanten Move gemacht. Die fordert das nämlich jetzt auch. Und damit dürfte dieser Vorschlag am Ende sein. Jetzt stell dir mal, sie hat es öffentlich gefordert, die 5%-Hürde abzuschaffen. So, bedeutet nach Gesetz der Brandmauer, Vorschlag vom Tisch. weil ja von der AfD. Also, ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass daraus noch was wird. Natürlich auch nicht vor den Wahlen jetzt. Das wird ja gar nicht mehr geschafft. Aber ich weiß ja zufällig, dass auch Marcel ein Verfechter der Abschaffung der 5%-Klausel-Hürde ist.
Ah ja?
Sehr richtig, sehr richtig.
Bitte.
Paul, das weißt auch du, denn das haben wir im Rahmen auch des Vorgehens gegen die Nichtzulassung damals der gemeinsamen Liste zur Europawahl deutlich gemacht und auch vom Bundesverfassungsgericht sehr ausführlich begründet vorgetragen. Und an dieser Begründung ist nach wie vor nichts, wo mir jemand sagen konnte, oh, da ist ein Logikfehler drin. Also die 5%-Hürde ist ja nur dann gerechtfertigt, wenn sie ausnahmsweise notwendig wäre. Denn sie greift ja ein in die Gleichwertigkeit der Stimmen, ne, weil ich einfach bestimmte Stimmen aussortiere und derjenige ja vorher gar nicht wissen kann, dass seine Stimme aussortiert wird und der eben halt später gar nicht einfließt in jede demokratische Willensbildung in einem Parlament. Also muss irgendein besonders gewichtiger Grund für eine solche Sperrklausel vorliegen. Und dieser gewichtige Grund, den hat das Bundesverfassungsgericht relativ lange in der Funktionsfähigkeit des Parlaments gesehen.
In Folge Weimar, ne? Da hat sich ja bekanntermaßen, also nach historisch überwiegender Meinung, der Staat zerlegt, weil die Zersplitterung des Reichstages ihn instabilisierte.
Genau, das war aber eigentlich auch damals schon, also historisch bzw. politikwissenschaftlich betrachtet, ziemlicher Blödsinn. Es ist aber auch jetzt an einer Vielzahl von Stellen widerlegt worden. Also die ganze Rechtsprechung dazu kommt eigentlich primär aus dem Drei-Parteien-System der Bundesrepublik alter Zeit. Also das heißt, der späten 70er Jahre, als es im Prinzip SPD, CDU und FDP gab. Und hat sich immer weiter aufgeweicht bei den Jahren. Vor allem ist aber auch eines ganz relevant. Also ich meine, wir haben mittlerweile je nach Parlament, je nach Landtag oder Bundestag gerne auch mal 7, teilweise sogar 8 Fraktionen, die in Parlamenten vertreten sind, weil ich gar nicht wüsste, was 8 wären. Aber es funktioniert also auf jeden Fall schon mal mit deutlich mehr als 3 auch. Es ist auch nur eine Frage der Gesamtorganisation eines Parlaments, ob es jetzt heißt, oh, da sind ja zu viele Einzelabgeordnete, hier ist nur einer, da sind 2 von einer Gruppierung und so weiter. Die kommen ja dann gar nicht alle dran in so einer Plenarsitzung. Auch völliger Blödsinn. Ich habe, als ich Einzelabgeordneter in Berlin wurde, nachdem ich aus der FDP ausgetreten bin, habe ich vom Berliner Verfassungsgerichtshof genau das durchgesetzt, dass ich genau wie alle Fraktionen auch meine 10 Minuten in der Aktuellen Stunde habe und mir das ansonsten ein bisschen irgendwie aufteilen kann. Ist das Berliner Parlament zusammengebrochen deswegen? Nein, offensichtlich nicht. Und neben mir gab es auch im Übrigen noch 2 weitere Einzelabgeordnete, für die das auch galt. War also auch kein Problem. Ansonsten wird als Argument noch gerne angeführt, ach, das ist doch gar kein Problem, das sind doch nur ganz wenige Stimmen, die hinten runterfallen. Und das war auch mal so, auch in dieser Drei-Parteien-Konstellation. Da gab es die Republikaner und die DKP, die hatten jeder so ungefähr 0,2% und die zählten dann halt nicht mit. Mittlerweile sind wir bei der 5%-Hürde an einem Stand, in dem je nach Bundesland zwischen 15 und auch gerne mal 20% der Stimmen plötzlich hinten drunter fallen. Also ja, es ist völlig richtig, die 5%-Hürde gehört abgeschafft, sie gehört aber längst abgeschafft. Und nicht nur, weil jetzt natürlich endlich, und ich würde es ihr so unfassbar gönnen, muss ich sagen, als alter Freund der Sozialdemokratie, endlich die SPD droht, aus einem Landesparlament zu fallen. Irgendwann müssen
Wird passieren.
diese Beleidigungen all ihrer großen sozialdemokratischen Vorgänger, diese Beleidigungen von Helmut Schmidt oder, ach, wir können eine ganze andere herunterbeten, die müssen doch endlich mal irgendwann verstehen, dass sie keine Sozialdemokraten sind, sondern einfach schlichtweg
In
Witzfiguren.
Sachsen-Anhalt kann es jetzt so kommen. Ne? Da steuern sie genau drauf zu. Und deswegen will ja Herr Willigmann da eine 3%-Hürde. Also wir lernen, Milena, es gibt gute Argumente für die Abschaffung. Ein bisschen plötzlich und unerwartet ist halt nur der Zeitpunkt, zu dem die Regimeparteien das fordern.
Ja, kann natürlich. Ich meine, aber übrigens auch spannend, die Bundesregierung entwickelt gerade Notfallpläne für den Fall, dass eine AfD-geführte Landesregierung die Verlegung von NATO-Truppen behindern könnte. Also, das berichtet die Welt unter anderem. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Also, der Hintergrund natürlich, dass die AfD in Sachsen-Anhalt gewinnen könnte, also alleine.
Haus
Und
hoch.
ja, und ich habe überlegt, was könnte dahinter stecken? Und wenn ich den Artikel weitergelesen habe, dann stand da, im Falle einer AfD-Alleinregierung müsse man Möglichkeiten schaffen, zumindest einzelne Länder überstimmen zu können und notwendige Maßnahmen einzuleiten. Und Pistorius hatte bereits vorher gesagt, es werde geprüft, wie geheim eingestufte Informationen bei einer AfD-geführten Landesregierung geschützt werden könnten. Also, was sie vorhaben, am Ende, also AfD-geführte Länder sind dann Länder zweiter Klasse. Ja? Es gibt die richtigen Länder. Und dann gibt es die AfD-geführten Länder. So wollen sie die AfD zerlegen, selbst wenn sie dort an die Macht kam. Und das wird wahrscheinlich auch auf den Bundesrat irgendwelche Auswirkungen haben. Also das ist hochinteressant.
Ist ja auch innenpolitisch so geplant. Man hat ja da diskutiert, sie dann auszuschließen von Verfassungsschutzinformationen oder Kriminalinformationen des Länderaustausches der Kriminalpolizeien und so. Also das wird an allen Stellen, koppeln sie das oder bauen sie da jetzt
Aber
Parallelstrukturen?
Niedersachsen macht es noch einfacher. Die lassen die erst gar nicht zur Wahl zu.
Darauf wollte ich doch hinaus. Genau. Ich
Ich
glaube, wir
weiß.
stehen bei 11, glaube ich, oder? Habt ihr bessere Informationen? Ich glaube,
Ich
11
weiß
Kandidaten
nicht.
sind es aktuell.
Ich
Weißt du
traue
noch?
mich gar nicht zu sagen. Also ich bin bei 4, 5 irgendwie ausgestiegen.
Ah.
Und dann bei irgendwelchen anderen, die durften dann doch. Also ich bin, was die genaue Zahl angeht, raus.
Verwirrung ist eben System. Selbst die Bild-Zeitung, ihr habt richtig gehört, Axel Springers Flaggschiff der regimetreuen Pseudokritik, ist irritiert und kann sich nicht ganz erklären, was passiert. Spricht von einem Eklat und fragt nach Skandal. Darf der Staat Kandidaten von einer Wahl fernhalten, obwohl ihre Partei zugelassen ist? In Niedersachsen passiert aktuell genau das. Grundlage für die Entscheidung ist ein Gesetz, das erst im April von der rot-grünen Landesregierung verabschiedet wurde. Demnach hat bereits die Mitgliedschaft in der ARD. Wunderbar, ja. Die Mitgliedschaft in der AfD eine erhebliche Indizienwirkung für die fehlende Verfassungstreue. Das war tatsächlich spontan gerade, ihr Lieben. Es war nicht geskriptet, ja. Die Mitgliedschaft in der ARD wäre für mich durchaus ein Ausschlussgrund. Aber wir haben es ja schon letzte Woche berichtet, denn das Ganze fing ja medial an mit dem Ausschluss von Martin Sichert, dem Bundestagsabgeordneten der AfD, als Landratskandidat für Friesland. Mittlerweile gibt es 11 weitere Personen, die ausgeschlossen wurden. Selbst die Bild kann sich nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass die ja, Geheimpolizei, die ja der SPD-Innenministerin untersteht und die dann empfiehlt und auf Weisung der SPD-Innenministerin ihre Gegner auszuschließen, dass das wiederum zu einer Empfehlung des Landes führt. Das ist nämlich die Kette. Und diese Empfehlung des Landes wird dann vom Wahlausschuss vor Ort umgesetzt. Es ist schon Wahnsinn. Es ist, Marcel, bitte widersprich mir, das Vollbild einer Diktatur.
Ja, da kann ich in der Tat ein bisschen widersprechen. Denn wir reden ja hier nicht von Wahlen zu Parlamenten, sondern wir reden von politischen Beamten, die durch den jeweiligen Souverän in den Gemeinden ausgewählt werden sollen. Das heißt also, wir wählen ja hier kein Parlament in Niedersachsen, sondern es geht um Exekutivämter, die gewählt werden. Und deswegen kann man überhaupt mit diesem ganzen verfassungstreue Argument nur kommen. Der Gedanke dahinter ist der, dass ich natürlich keinen Beamten, und die wären ja dann jeweils politische Beamte auf Zeit, wenn sie gewählt werden, keinen Beamten haben will, und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, grundsätzlich als Grundsatz, der sich eben nicht an die Regeln des Staates hält, weil er das von vornherein schon erklärt hat, dass er das nicht wolle. Das per se ist ja nichts Unzulässiges. Das Problem liegt hier aber an zwei Stellen. Zum einen, in der Tat das Thema Richter in eigener Sache. Es ist die Exekutive selbst, ja, in Niedersachsen gerade, die wiederum beschließt, dass überhaupt erstmal eine AfD zu beobachten sei. Das tut sie einfach Kraft ihrer Wassersuppe. Daraus dann wieder aus der eigenen Erkenntnis, die sie einfach so festgelegt hat, zieht sie dann weitere Schlüsse und gibt diese wiederum an weitere Organe der Exekutive, also auch die Wahlausschüsse hier auf der Kreisebene. Die gehören ja nicht eben halt der Legislative oder der Judikative an, sondern auch die sind Teil der Exekutive. Die sollen das dann nachplappern. So ist der grundlegende Gedanke. Das Ganze übersieht aber einen ganz zentralen Punkt bei dem politischen Wahn. Zuständig für diese Prüfung, ob derjenige eben verfassungstreu ist oder nicht, ist immer die einstellende Stelle. Das heißt, eben, ich sag mal, im Fall eines Polizeibeamten wäre es der jeweilige Polizeipräsident, der zuständig ist. Hier bei einem Landrat wird letztlich die Einstellung bzw. die Bestellung vorgenommen vom Souverän, der dort vor Ort wählt. Das heißt, es ist eben nicht der Wahlausschuss, der das zu bestimmen hat, ob der Kandidat zur Wahl zugelassen wird, sondern die verfassungstreue Prüfung nimmt im Prinzip der Souverän selbst vor, nämlich dadurch, dass er sagt, den wähle ich aber oder Marcel, den wähle ich nicht.
Entschuldige, ja. Im Ergebnis ist es doch jetzt wortreich trotzdem Diktatur. Eben, du hast es doch gerade selber gesagt. Ja, der Wähler sagt, der Wähler hat es zu entscheiden, das wird dem Wähler aber weggenommen durch eine Selbstermächtigung des politischen Gegners, der gleichzeitig alle Ämter innehat. Was ist daran nicht Diktatur?
Ganz einfach. Exekutive funktioniert nicht demokratisch. Die Exekutive hat keinen Anspruch, demokratisch organisiert zu sein. Die Exekutive ist ausführende Gewalt. Demokratisch gewählt wird ein Parlament. Das hat die Exekutive dann wieder zu kontrollieren und hat das umzusetzen.
Verstehe ich nicht.
Ich will sagen, das ist ganz einfach. Und wenn ich sagen würde, für Parlamentswahlen gilt das, was wir da gerade in Niedersachsen erleben. Die können da nicht zugelassen werden. Klammer auf, ich hatte vor Jahren ja schon mal aufgezeigt, dass auch das durchaus möglich wäre. Das kann man so machen. Das wäre lupenreine Diktatur. Das haben wir da aber im Moment nicht, weil erstens könnte das Parlament das korrigieren. Zweitens kann ein Gericht diesen Blödsinn korrigieren.
Ja, tut es aber nicht. Das halte ich für ein theoretisches.
Das ist eine Selbstermächtigung der Exekutive
gerade. Richtig.
Völlig richtig, aber die kann man stoppen.
Nee, es ist eine logische Kette des Faschismus. Ja? Die kommunalen Ausschüsse handeln auf Empfehlung der Landesregierung, auf Vorschläge, wie sie selber zugeben. Deren weisungsgebundener Verfassungsschutz hat die AfD praktischerweise als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ausgeführt. Ja? Und das Gesetz, das auf die Verfassungstreue geprüft, das gibt es jetzt seit April. Das ist eine logische Kette des Faschismus, hat auch Harald Martenstein in der Kolumnist der Bild erkannt. Er hat der niedersächsischen Innenministerin Behrens zugerufen, das, was sie tun, erinnert mich an Erdogans Türkei. Auch dort wird die Opposition mit fadenscheinigen Gründen von Wahlen ausgeschlossen. Früher hieß es oft, geht doch in die DDR, wenn es euch hier nicht passt. Ihnen möchte ich raten, gehen Sie nach Ankara.
Tja, sehe ich ganz genauso. Und tut mir leid, Marcel, da kann ich auch nicht mitgehen. Also
aber wir müssen es jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Das sollten wir vielleicht privat tun.
Gibt es ja gar nicht. Die Meinung ist ja vollkommen zulässig und hier sehr erwünscht. Also vielen Dank für diese Darstellung. Ich schließe mich Milena vollumfänglich an und sage auch, das Vollbild eines faschistischen Vorgehens in einer Diktatur, weil alle Möglichkeit zum Stoppen ja rein akademisch ist. Und dass es so bleibt, ja, dafür will der Staat natürlich bekanntermaßen kräftig sorgen, indem er eben kontrolliert, wer überhaupt noch was sagen darf. Also Marcel Lute eventuell dann manchmal noch, wenn er sowas zu sagen hat, Frau Preradovic und ich vielleicht weniger, wenn passiert, was Apollo News jetzt ankündigt. Die Bundesregierung will staatliche digitale Geldbörse zur Alterskontrolle bei sozialen Medien nutzen. Damit, Milena, konkretisiert sich ja, was wir hier schon lange ankündigen, die EID. Apollo schreibt, Anfang 2027 soll die staatliche digitale Geldbörse kommen. Durch diese EUDI-Wallet, EUD, soll auch das Alter für Online-Dienste geprüft werden. Die Bundesregierung konzentriert sich darauf, eine überzeugende Methode zur Altersprüfung mittels der EUDI-Wallet zu entwickeln. Ja. Natürlich geht es nur dazu, dass wir beim Besuch unserer Pornosites wirklich sicher angeben, dass wir auch wirklich alle 18 sind und nicht darum, irgendwie auf so Foren die Identität und so, ne?
Ganz wichtig. Ja, ich meine, das war doch so klar. Ich meine, du kannst ja Kinder nur von Online-Diensten fernhalten, wenn du das Alter von allen prüfst. Das wussten wir alle. Und es gab immer noch Leute, die haben gehofft, dass es nicht so kommt. Ja, und in diesem Ausdruck digitale Geldbörse, da steckt ja auch digitales Geld drin, ja. Und ich glaube, das ist dann der nächste Schritt.
Nein.
Es wird jetzt eins, ja natürlich, es wird eins nach dem anderen. Wir brauchen ja, wenn das digitale Geld kommt, sollten wir ja schon alle eine digitale Geldbörse haben. Sonst macht's ja keinen Sinn. Wo tun wir das Geld sonst hin? Verstehst du?
Verstehe.
Also, damit das auch reibungslos läuft mit dem digitalen Euro. Jo, es ist genau so, wie wir es seit 6 Jahren erzählen. Und jedes Mal.
Ja. Potzblitz. Potz fucking Blitz, dass es so kommt, wie ja nicht nur wir es erzählen. Nein, nein, es liegt ja nicht nur an der Genialität von Frau Preradovic und mir, sondern das sehen ja auch viele andere so und sagen es. Und ist
die Genialität würde ich aber für mich gerne auch mit reklamieren. Genau über dieses Thema habe ich letzte Woche in meiner Kolumne in der Berliner Zeitung geschrieben. Der Krieg gegen das Bargeld. Wer das Geld kontrolliert, kontrolliert die Bürger. Ich möchte es jetzt nicht in epischer Weite ausweiten, aber das, was sie gerade in der Tat richtig gesagt hat, ist ein wichtiger Aspekt. Klar, ich kann die Leute direkt aufschalten, wenn sie mir nicht gefallen. Darüber hinaus mache ich damit aber noch etwas anderes, was haushaltspolitisch ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich kann das, was früher erfordert hat, dass ich zumindest Druckerpressen angeschmissen habe, um eben halt das Zahlungsversprechen, das hinter einer Banknote steht, aufzuweichen. Das kann ich zukünftig dann einfach schlichtweg nur noch mit einem Mausklick machen, von jetzt auf gleich. Dieser Weg ist zwingend notwendig, zusammen im Übrigen mit dem EU-weiten Vermögensverzeichnis, an dem natürlich nicht gearbeitet wird, in Wirklichkeit aber schon, zwingend notwendig, um jedem auf Knopfdruck enteignen zu können. Da geht's hin. Und da bin ich dann wiederum voll und ganz bei dem Thema Diktatur.
Ja. Ja, sie kommt halt von allen Seiten, von allen möglichen Seiten und manchmal, da schlägt es auch so ein klein wenig zurück und manchmal kommt dann auch so, wie sich's manche wünschen. Aber was bringt's dann? Also worauf ich anspiele, ist natürlich der Auftritt von Anthony Fauci, also dem richtigen, dem Megadrosten oder einer Fusion von Drosten und Lauterbach vor dem US-Senat. Dieser amerikanische Massenmörder wird mit Fotomontagen dargestellt als der schlimmste Verbrecher der Gegenwart. Und jedenfalls der Verantwortliche für die Corona-Politik und die sogenannten Maßnahmen, Lockdowns, Masken und Impfpflichten in den USA, musste sich vor dem US-Senat nun einer Befragung stellen. Und viele, Melina, feiern das, dass Anthony Fauci dort, kann man sagen, wild beleidigt und beschimpft wurde von verhörenden Senatoren, freuen sich nun über einen Beginn einer Aufklärung. Mein Drosten würde ja nun zittern müssen, so würde es ihn auch ereilen. Aber aus meiner Sicht übersehen sie da so die winzige Kleinigkeit, dass das alles für Fauci komplett folgenlos bleibt, wenn er da über 100 Mal vor dem Senat sich auf den 5. Verfassungszusatz beruft und erklärt, er antworte darauf nicht. Er lässt sich wild beschimpfen, aber er bleibt begnadigt.
Ja, aber die Begnadigung gilt nur auf Bundesebene, soweit ich weiß. Das gilt nicht für die einzelnen Bundesstaaten. Also er kann in den Bundesstaaten strafrechtlich und auch zivilrechtlich belangt werden. Ja, und da gibt es ja einige konservative Staaten. Also ich bin nicht sicher, wie sicher er ist. Also das, keine Ahnung. Also ich halte ihn am Ende ja auch für einen korrupten, nützlichen Idioten. Ja?
Ja.
Weil er durfte diese weltweite Corona-Politik entwerfen, wieder besseres Wissen. Ja, das haben ja seine Tagebücher belegt. Ja? Er hat zum Beispiel am 8.2.2020 hat er geschrieben, Corona sei wie Grippe. Und am 11.3. hat er öffentlich unter Eid ausgesagt, Corona sei 10-mal so tödlich wie die Grippe. Ja, obwohl da die Daten aus China und so schon was völlig anderes gesagt haben. Also ja, alle starren auf Fauci. Aber ganz interessant fand ich ein Video, was Beatrice von Storch gemacht hat. Die hat sich nämlich mit Pfizer beschäftigt, was die inzwischen machen. Ja, also das muss ich euch erzählen. Pfizer hat inzwischen 43 Milliarden Dollar, das ist nicht wenig, in Krebsmedikamente investiert, indem sie den Krebsspezialisten Siegen übernommen haben. Und die Entscheidung, voll auf Krebs zu gehen, also in Richtung Krebs, die fiel wohl am Ende der Pandemie. Und wenn du so große Teile deines Kapitals in ein einziges Projekt investierst, ja, also, dann musst du dir schon ziemlich sicher sein, dass es sich lohnt. Und du weißt es ja vor allem dann, wenn du den Markt selber geschaffen hast. Und inzwischen verdient Pfizer 27% seines Umsatzes mit Krebsmedikamenten. Und laut Aktienwelt soll der Markt für Krebs 2030 300 Milliarden schwer sein. Mehr als doppelt so viel wie vor Corona. Ja? Also da lauert auch das ganz perfide Böse, würde ich sagen.
Naja, aber spricht ja auch wieder für das, was ich meine, dass nämlich Anthony Fauci am Ende überhaupt keinerlei Konsequenz von irgendwas zu befürchten hat. Theoretisch ist das möglich, so, dass eine Bundesbegnadigung auf Landesebene, aber praktisch wurde das noch nie so umgangen. Und
warten wir es ab. Du hast auch gesagt, Spahn tritt nicht zurück.
Völlig richtig, ja. ist nur bisher, es gibt ja eine reiche Geschichte von solchen skandalösen Begnadigungen. Die wurden noch nie auf Landesebene irgendwie umgangen. Ja. Und die herrschende Meinung ist ja, dass das faktisch dann auch für die Landesebene gilt, auch wenn das formal nicht der Fall ist. Natürlich überschlagen sich amerikanische Politiker jetzt mit Aufrufen an die, Zitat, großen Generalstaatsanwälte der Bundesländer, der großen Staaten, the great state of so und so, was mich immer wieder an diese Käsesituation erinnert, the great state of Vermont will not excuse itself for cheese, dass das alles auf Landesebene passieren soll. Wir werden sehen, was passiert. Ich schätze tatsächlich null und gar nichts. Aber dass da ein Markt vorbereitet wurde, das ist ja ganz offensichtlich. Ne? Also auch die Ugo Sahin und seine Komplizin, die ja da mit Krebsmitteln danach reüssieren wollen, das hat sich ja nicht so richtig mit Begeisterung durchsetzen können, die mRNA-Antikrebsimpfung. Aber Bild und Konsorten versuchen das ja regelmäßig hochzuschreiben, dass diese Giftstoffe für die selbst erstellten Krebsfälle irgendwie zugelassen werden sollen. Dass das der Plan ist, halte ich für recht offensichtlich, Milena. Ja.
Ja.
Ja, ne? Also,
ja, so, was soll ich jetzt sagen? Ich habe dir ja vorher erzählt.
Ja, ja, absolut. Und deswegen, glaube ich, wird man auch Fauci schön in Ruhe lassen und möglichst schnell dann
wir von der Bühne ziehen.
Wir werden all das sehen. Was wir auch sehen werden, und damit sind wir beim Wirtschaftsthema in Deutschland, ist, was da weiterkommt und wie sich's entwickelt. Wir sehen ja jede Woche sehr, sehr viel. Und wir sehen jetzt unter anderem auch, dass der Münchner Autobauer BMW, der schon gebeutelt genug war von Einnahmeverlusten, jetzt dann auch Konsequenzen zieht. Noch nicht ganz so stark wie VW, aber die Berliner Zeitung berichtet, bis Ende 2027 sollen bei BMW laut übereinstimmenden Medienberichten weltweit rund 8000 Arbeitsplätze wegfallen. Autoexperte Wulf Schlachter spricht von einer historischen Zäsur und dem endgültigen Ende einer Sonderrolle im deutschen Automobilsektor. Der Personalabbau soll über natürliche Fluktuation durch altersbedingte Austritte erfolgen, aber da mehr als die Hälfte der rund 154.000 BMW-Beschäftigten in Deutschland tätig sind, dürfte ein Großteil in jedem Fall in Deutschland wegfallen. Rund 40.000 Beschäftigte sollen ein freiwilliges Abfindungsangebot erhalten. Ja, läuft, kann man sagen, für den deutschen Automobilsektor. Und lustigerweise, Marcel, kommt zeitgleich auch, das berichtet nur TKP von, in die Massenmedien hat es nicht geschafft, ein britischer Forscher mit einer eindeutigen Studie zu einem Urteil über die Elektroautos, die bisher vom Regime propagiert wurden. Da schreibt TKP, der Verkehrssektor macht in Großbritannien, da kommt die Studie her, rund 26% der nationalen Emissionen aus. Global sind das 0,27%. Selbst wenn alle britischen PKWs und Vans auf reine Batteriefahrzeuge umgestellt würden, senke der globale CO2-Ausstoß laut diesem Forscher um lediglich etwa 0,14%. Massive Disruption für lächerlichen Gewinn. Das wird man sich, Marcel, vielleicht jetzt auch bei BMW denken.
Ja, natürlich. Aber es ist ja politisch so gewollt gewesen. Das trifft eben nicht nur BMW, sondern alle Automobilhersteller. Es trifft aber vor allem natürlich auch im Übrigen die Zulieferer. Das ist das, was wir jetzt erleben. Wir haben bei BMW relativ wenig Mitglieder. Wir haben bei einigen Zulieferern, gerade im bayerischen Raum, relativ viele. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Automobilzulieferer, der im Wesentlichen Schließsysteme und sowas baut im Kreis Dachau. Der reduziert sich von 300 Mitarbeitern auf rund 150, auch genau über ein solches Abfindungsmodell. Das ist der größte Arbeitgeber da im Ort. Der ist dann einfach mal weg. Und zwar, weil es politisch so gewollt war. Nicht nur, weil, also in dem Fall bei Schließsystemen kommt es ja nicht darauf an, ob es ein Elektroauto ist oder nicht, sondern ganz generell, weil der Produktionsstandort Deutschland oder Europa mittlerweile viel zu teuer geworden ist, in jeder Hinsicht. Und die Folgen, die kommen immer weiter lawinenartig. Es ist ja dann eben nicht nur der eine, der plötzlich noch Steuern gezahlt hat und Sozialabgaben bezahlt hat und jetzt was erhalten soll, der also auf der einen Seite als Stütze wegfällt, auf der anderen Seite dann in einen Bedarf fällt, sondern an dem hängen ja auch alle anderen dran. Der hat ja weniger Geld zum Ausgeben, dementsprechend fallen also, ob das jetzt eben halt auch nur die Kneipe quasi in die Ecke ist oder sonst irgendwas, die ist ebenfalls betroffen, die fällt auch weg. Und das ist mittlerweile eine Lawine geworden, von der ich mit allen volkswirtschaftlichen Daten, die ich mir sehr, sehr regelmäßig anschaue, nicht mehr wüsste, wie sich die gegenwärtig noch aufzuhalten ließ. Es ist schlimm, objektiv, gerade jetzt schon, aber es wird viel schlimmer und das Problem ist schlichtweg ideologisch ausgemacht, insbesondere durch eine völlig geisteskranke Energiepolitik kombiniert mit einer geisteskranken Verkehrspolitik. Ich meine, schau dir aktuell an. Wir stehen wohl im Moment bei einem Liter Diesel wieder bei 2,40. Bei 2 Euro gab es einen Aufschrei, dann gab es ein bisschen Bildberichterstattung und dann gab es die große Sparmaßnahme, die darin bestand, dass man die absurd hohen Steuern auf Kraftstoffe ein bisschen gesenkt hat für eine kurze Zeit. Jetzt sind wir weit über dem Wert, den wir vorher hatten. Der Aufschrei bleibt weg, denn ja, das betrifft doch nur den und den, der da Autos fährt. Nein, das betrifft natürlich jeden, der irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung in diesem Land bezieht. gerade ein Land wie Deutschland, das im Wesentlichen von Verarbeitung lebt, wenn es denn was Sinnvolles volkswirtschaftliches machen will und sich eben halt nicht gegenseitig die Haare schneidet, bedeutet das, wir müssen Güter und Personal von A nach B kriegen und das möglichst günstig und möglichst schnell. In Städten wie Berlin sehen wir, dass eine ideologische Verkehrspolitik genau das Gegenteil macht. Überall Straßensperrungen, an denen natürlich nichts passiert. Überall Tempo 30, 20, 10, damit auch ja keiner irgendwann mal eine Chance hat, ans Ziel zu kommen. Und all das macht Logistik teuer. Und dementsprechend jedes Gut, das von Logistik abhängt, teuer. Das ist eben halt nicht nur, ich sag mal, weiß ich nicht, der Müsli-Riegel im Regal, sondern das ist schlichtweg jedes einzelne Produkt. Und teuer bedeutet, ich brauche dafür mehr Geld. Das gleicht dieser Staat damit aus, dass er bei einem tollen Mindestlohn sagt, oh, wir geben jetzt einfach mehr Geld ins System. Da steckt aber natürlich nicht mehr Kaufkraft hinter, weil wir nicht mehr Waren plötzlich dadurch produzieren. Passiert ja nicht. Das ist wiederum genau die Inflation, die die Leute spüren, die dazu führt, dass derjenige, der gerade zumindest noch ein bisschen was hatte, weil sein Geld noch ausgereicht hat, um was zu kaufen, plötzlich ebenfalls auf Transferleistungen angewiesen ist. Und je mehr Leute ich habe, die auf Transferleistungen angewiesen sind, die also von meinem Goodwill als Staat abhängig sind, umso desto besser. Leichter ist es, Klar. Die zu führen. Mhm. Und Auch das führt dann wieder, um den Begriff der Diktatur aufzunehmen, viel leichter in die Diktatur, gerade auch noch, wenn ich demjenigen, der sich falsch politisch äußert und der sowieso von meinen Essensmarken abhängig ist,
das
diese digitalen Essensmarken am nächsten Tag einfach mal abschalten kann.
Tja.
Und ganz kurz, ich wollte noch was zur deutschen Autowirtschaft sagen. Ich finde, die hat sich im Grunde allerdings auch, also abgesehen von den Vorgaben aus Berlin und Brüssel, auch selbst kaputt gemacht. Ja? Die waren nicht mehr sonderlich innovativ, die haben sich auf ihren China-Exporten ausgeruht und haben dabei irgendwie übersehen, dass China so richtig mobil macht. Ja? Natürlich haben die chinesischen Autobauer den Vorteil, dass sie von ihrer eigenen Regierung unterstützt werden. Es ist ein großer Vorteil, ja, den haben die deutschen Autobauer nicht. Aber im Grunde haben die auch verschlafen. Sie haben verschlafen auch die Entwicklung von Verbrennern. Die sind sehr spät und auf diesen Elektro-Ding aufgesprungen. Zu Recht. Aber entweder ich mach's gar nicht oder ich mach's richtig. Ja. Und im Grunde hat es der Postillon in einem Post sehr schön zusammengefasst. Da steht, von wegen China kauft keine Verbrenner aus Deutschland mehr. Das chinesische Nationalmuseum hat gerade einen nagelneuen BMW für seine Ausstellung veraltete Technologien bestellt.
Ja, man muss halt am Galgen hängend ein bisschen den Henker beleidigen und ihm sagen, dass es etwas zu locker sitzt, dass man da um den Hals hat. Anders ist es halt schwer zu ertragen. Und du hast ja auch schon die Energiepolitik angesprochen, lieber Marcel. Und da kam jetzt, also Energiepolitik in Anführungsstrichen, es ist Politik, aber es ist nicht unbedingt Energieförderungspolitik. Da kam jetzt raus durch einen Apollo-News-Bericht, den Weltaufgriff, dass die Bundesnetzagentur, also jene von dem grünen Parteifreund von oder grünen Busenfreund von Robert Habeck geführte Steuerbehörde, die Bundesnetzagentur klammheimlich eine sogenannte Sicherheitsplattform Strom eingerichtet hat. Großverbraucher müssen sich dort registrieren lassen. Mit dem Instrument reagiere der Bund auf die Gefahr, Zitat, struktureller Mangellagen und langer Blackouts. Mit dem neuen Instrument bereite sie sich und das Land auf eine nicht näher definierten persistente Strommangellage vor. Nach internen Dokumenten der Strombetreiber rüstet sich die Netzagentur damit erstmals gegen Stromausfälle mit einer Dauer von mehreren Tagen bis Wochen. Melina, also die persistente Hirnmangellage der Wählerschaft, muss man ja sagen, führt nun zu persistenten Strommangellagen. Und deswegen schaltet dann die Bundesnetzagentur die ja eh nicht mehr richtig produktiven Chemie- und Autobetriebe einfach ab, per Anweisung.
Ja, ist unglaublich. Ich meine, die Welt hat mal nachgefragt und da hieß es dann, eine Veröffentlichung sei nicht geplant, weil die Pläne in der Öffentlichkeit für Verunsicherung sorgen könnten.
Ja. Kennen wir.
Ja, aber ich meine, wegen dieses Wackelstroms, ja, aber von Wind und Sonne, ist Deutschland ja ziemlich auf ausländische Stromimporte angewiesen. Mhm. Ja, das wird ja immer negiert, ist aber so. Und die Nachbarn sind gar nicht mehr so begeistert davon. Ja, weil also die haben auch dieses, sagen wir mal, wie es früher war, so eine konsistente Stromversorgung haben die geschätzt. Also wenn bei denen mal der Strom knapper ist, dann liefern die auch nicht mehr. Andererseits profitieren die, also die Anrainer, extrem von deutscher Überproduktion bei zu viel Sonne und zu viel Wind. Dann kriegen die den deutschen Strom nämlich nicht nur umsonst, nein, Deutschland zahlt dafür, dass sie den Strom abnehmen. weil der sonst die Netzsicherheit in Deutschland gefährdet. Mhm. Das ganze System ist völlig absurd. Ja, also wenn wir Pech haben, kriegen wir nicht mehr genug Strom produziert. Also wenn wir Dunkelflaute haben und die anderen wollen uns auch nichts mehr geben, haben wir halt Pech gehabt. Ja, aber wenn wir zu viel haben, dann müssen wir es denen, naja, also mit Geld schenken. Das ist, also das kannst du dir eh nicht vorstellen. Alles mehr ausdenken da.
Du, kann man ja gut mittlerweile. Also mein Hörer dieses Podcasts ist dann leider ja schon. Aber wenn man eigentlich ganz normal denken würde und mit Hausverstand so im Leben durch die Gegend gehen würde, dann hätte man sich in der Tat schwer, ja. So läuft es in Deutschland und es läuft in Sachen internationaler Hirnversorgungslage auch nicht unbedingt gut. Wobei ein klein wenig positiv. Nachrichten haben wir gegen Abschluss dann doch noch. Wobei es Trump-Nachrichten sind und man weiß ja, dass er ist the greatest ever und übertreibt gelegentlich mal, um es gelinde zu sagen. Nun jedenfalls kündigt US-Präsident Donald Trump, so schreibt Bild, auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social an, die Terrororganisation Hamas habe zugestimmt, sich vollständig entwaffnen zu lassen. Das sei nach Trump ein monumentaler Schritt hin zur Sicherheit für die Region, so der 80-Jährige. Trumps Ankündigung bezieht sich auf eine Vereinbarung des von ihm gegründeten Friedensrates. Der Beschluss des 28 Staaten starken Gremiums sei, Gaza von einer verlässlichen palästinensischen Regierung verwalten zu lassen und gleichzeitig Israel zu garantieren, dass der Küstenstreifen nicht mehr als Terrorzelle für Anschläge genutzt werden kann. Ja, klingt erstmal.
Das sehe ich noch nicht. Ja, ich meine, die Hamas hat zugestimmt, sich entwaffnen zu lassen. Das wäre jetzt mal ein ganz neuer Move der Hamas.
Der hat die Hamas verwechselt. Der hat sie verwechselt mit einer Wäscherei an der Ecke oder so, ja. Neulich hat er doch auch erklärt, dass die Iranische Republik Japan von ihm angegriffen worden sei. Und ich meine, Japan, Hamas, Hauptsache Spanien.
Ja,
aus Trumps Sicht, ja. Ja, gut. Mal sehen, was dabei rauskommt. Aber zum Abschluss gibt's dann wirklich noch was richtig Schönes. Zumindest, wenn man ein klein wenig Schadenfreude daran empfindet, wie es Boris Pistorius, unserem Kriegsminister, gegangen sein muss, als dieser Tage ein Gelöbnis im Bendlerblock stattfand. Denn da jährte sich der Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentates. Und zudem werden ja traditionell unsere Demokraten aufgerufen, den Vorgänger im Amte und im Geiste zu verneinen und sich selber als das Gegenteil zu inszenieren. Nun machte man den Fehler, Navid Kermani als Sprecher einzuladen, eine Rede an die Rekruten zu halten. Und ich weiß nicht, ob ihr es beide gesehen habt, Marcel und Milena, aber diese Rede hatte es gewaltig in sich. Und hinter Kermani saß Verteidigungsminister Pistorius, wie Martin Sonneborn ihn nennt, und musste ganz schön mit den Zähnen knirschen, als Navid Kermani die jungen Rekruten ansprach.
Ja. Also, möchtest du jetzt eine Zusammenfassung, was er gesagt hat?
Kann ich gerne doch selber geben. Was er unter anderem sagte ist, Zitat, wenn die Bundesregierung einen Krieg führen würde, der offenkundig so völkerrechtswidrig wie der Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist, dann ist es ihre Pflicht, den Dienst zu verweigern. Dann fuhr er fort und erklärte auch, dass der gegenwärtige Bundeskanzler das Völkerrecht mit Füßen trete, ausgerechnet er. Und das Ganze eine Schande sei für die Bundeswehr und die Parlamentsarmee. Also da hat man sich vielleicht den Falschen eingeladen.
Der wird auch nicht mehr eingeladen. Damit, ich schließe jede Wette ab. 1.000 Euro.
Ja gut, da hält keiner gegen. Aber schon erstaunlich, oder? Also das ist ein lustiges Bild gewesen.
Das war ein Unfall.
Ja, würde ich auch sagen.
Der Unfall ist aber doch genau das, was man eigentlich hätte erwarten müssen. Ne? Also das sind uns ja, das ist der Geist Stauffenbergs, ja? Zu sagen, es geht genau darum, im Zweifel auch gegen eine übergroße Mehrheit der dort versammelten Honoratioren eine Meinung zu vertreten, die man subjektiv, also auch objektiv und vor allem ethisch für richtig hält. Und genau das hat Herr Kermani getan. Also Erstaunliche ist doch, dass sich Leute darüber tatsächlich echauffieren. Das sei ja deutlich an den Gesichtern zu sehen, dass es ihnen überhaupt nicht gefällt, die Wahrheit zu hören.
Komisch, ja. sehr komisch und mit diesem Geiste Stauffenbergs, nicht unbedingt seiner Erben, muss man sagen, denn die haben ja gerade Strafanzeige erstattet gegen Uwe Steimle als Kabarettist, weil sie ihren Urahnen irgendwie missbraucht sahen. Mit diesem positiven Geiste Stauffenbergs schließen wir dann auch diese Woche, denn es ist eben so, wie ich schon so lange sage, unsere Freiheit, die ist so verloren, wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption noch befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Nur wir selbst können unser Land endlich von den Syndikaten von EU, NATO oder Vereinten Nationen befreien und sie samt unserer Kolonialherren aus dem Land jagen. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Aber nichts davon wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Marcel Lute und Milena Preradovic. Das war Nummer 253 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.